kurz eine Zusammenfassung, um den Hauptgedanken nochmal hervorzuheben. Und dann werde ich auf ein paar Parallelen, zeitgeschichtliche Parallelen aus dem 1. Jahrhundert zu Offenbarung 13 kommen. Und hoffentlich habe ich dann noch genug Zeit, um am Ende nochmal kurz auf Offenbarung 17 zu kommen und euch dann von Offenbarung 17 aus sozusagen so ein Gesamtpanorama zu bieten, wie man aus Offenbarung 17 her mit Offenbarung 13 verbunden so alles nochmal zusammenkriegt. Mal schauen, ob es mir gelingt. Der Hauptgedanke wäre hier erstmal versuchen von irgendwelchen vorgeprägten, ich habe auch meine Vorprägung, das will ich gar nicht behaupten, aber erstmal von dem, was ihr gleich am Vormittag gehört habt, etwas mit Distanz anzuschauen und die Problematiken des Textes wahrzunehmen. Und dazu gehört vor allem die Frage nach der Wunde, Zeitpunkt der Wunde, die Frage vor allem mit der Rolle der beiden Tiere, also die aus meiner Sicht als Personen, als Gewaltherrscher auftreten und nicht als eine Institution in großem Umfang. Vielleicht eine Parallele dazu zu dieser Inkorporation in einer Person, die mehrere Elemente aus unterschiedlichen Reichen und Charakterisierungen der unterschiedlichen Reiche in sich vereinigt, in einer Person. Da gibt es tatsächlich sogar in frühen jüdischen Texten eine schöne Parallele. Das ist das Judith-Buch aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, das zumindest in der Luther-Bibel halt nicht kanonisiert worden ist. Dieses Buch ist hochspannend. Das Buch ist eigentlich eine Fiktion. Das lässt sich daran halt merken, dass die Gestalt, die gegen Judith agiert, also in dieser Gestalt, der Nabukadnezar, der dort auftritt, das ist halt definitiv, hat eigentlich nichts mit der Realität zu tun, mit dem Nebukadnezar des Alttestamentes, obwohl er als solcher benannt wird. Denn er, also diese Gestalt, der Nabukadnezar, inkorporiert im Grunde tatsächlich die einzelnen Reiche, die wir aus Daniel kennen. Nicht? Also er zeigt Züge von Nabukadnezar, aber auch dann von Medo-Persien und auch von Griechen und bis hin zu dem sogenannten Antiochus Epiphanes. Also da, man merkt richtig, da sind sich die Forscher einig, dass diese Gestalt, die dort beschrieben wird, im Judith-Buch sozusagen inkorporiert werden, diese unterschiedlichen Charaktere, die sich dort manifestieren. Also das wäre ein Beispiel, wie man sich das halt ungefähr vorstellen könnte und so ähnlich jetzt auf dieser, ja, symbolischen Ebene haben wir es hier in der Apokalypse. Also das wären vielleicht so die großen Gedanken, die Wunde und die Frage nach der Person bis hin vielleicht auch noch die Frage nach der Verfolgung, die hier ganz neu im Grunde zu behandeln wäre. Also zusammengenommen ergibt das einfach ein ganz anderes Szenario. Selbst wenn man noch nicht genau weiß, wo das jetzt einzuordnen ist, ist aber das Szenario so, dass dies meines Erachtens schwer dem entspricht, was man sonst herkömmlicherweise da herausliest, um es dann mit dem, ja, mit dem Papsttum oder eben halt mit dem protestantischen Amerika in Verbindung zu bringen. Das vielleicht also erstmal dazu. Das ist ja klar, dass das überlasse ich jetzt dir. Ich werde nur ein paar kurze Aspekte aufgreifen aus Offenbarung 13, die also Anspielungen haben auf die Elemente aus dem 1. Jahrhundert. Dazu gehört zum Beispiel die lästerlichen Namen, wenn wir uns die anreden, der Kaiser vergegenwärtigen, nicht hier, wo also Augustus, Nero oder Domitian als Gott bezeichnet werden, wird schon deutlich, dass also auch schon in diesem 1. Jahrhundert ganz klar das Problem da ist, das Verhältnis zwischen Gott, wahre Anbetung und falsche Anbetung. Das überlasse ich, darauf gehe ich jetzt nicht weiter an, weil es einfach zu viel wäre. Ganz kurz die Zahl des Tieres, das möchte ich hier noch hervorheben, was das eigentlich nun bedeutet. In der Forschung ist man sich da eigentlich relativ einig. Eben je konservativer oder evangelikaler die Positionen sind, desto weiter geht es dann halt eben in andere Auslegungen hinein. Also hier wird gesagt, es ist eine Zahl des Tieres. Zahl, also erstmal wirklich die Zahl des Tieres und dann ist es eine Menschenzahl. Und tatsächlich liegt hier eine Variation der antiken Kunst der Gematrie vor. Die Buchstaben des gesuchten Namens werden als Zahlenwerte aufgefasst, deren Name dann die Zählung, Berechnung, Psephoi des Namens ergibt. Dieses Verfahren heißt mit einem griechischen Terminus technicus Psephit 10, der auch hier sich findet. Also 666 ist dann nicht nur die Psephoi, also der Name, Zahl des Tieres, sondern ebenso die eines bestimmten Menschen. Es liegt hier streng genommen Isopsephie vor. So, soweit Lohmeier. Wir haben hier Beispiele davon. Ein Beispiel ist hier aus ein Graffiti auf der Wand des antiken Pompeji. Ich liebe die, deren Zahl 545 ist. Ja. Und klar, der das jetzt weiß, nicht, der weiß, also, dass der Name dementsprechend genau diese Zahl ergibt. Leider ist wieder das Griechische hier völlig zerschossen. Daher ist es etwas unglücklich. Das gilt hier auch dann für apokalyptische Texte, in diesem Fall das Sibyllinische Buch, das fünfte Buch aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Interessant ist hier, dass alle Könige ebenso mit Zahlen in Verbindung gebracht werden. Dazu gehört vor allem Nero, der das Zeichen von 50 bekam, wird daraufhin Herrscher sein. N gleich 50, also das erste Zeichen, der erste Buchstabe N wird mit 50 identifiziert und damit weiß auch jeder, obwohl da nicht Nero steht, dass das damit Nero gemeint ist. Und das geht dann durch, alle Kaiser werden so identifiziert, mit Zahlen. Ja, das ist ein typisches, apokryptisches Phänomen, nicht um etwas zu verbergen, aber doch um zum Ausdruck zu bringen. Ja, das ist nochmal Nero. Ich möchte gleich auf die Deutung auch dann kommen. Das ist jetzt wirklich schade, dass hier das Hebräische und Griechische etwas kaputt gegangen ist. Es gibt das Problem, dass wir nicht nur die Zahl 666 haben, sondern auch die Zahl 616. P115, ein recht frühes Dokument, ein Papyri, hat die Zahl 616 zum Beispiel. Nicht? Und da schon Irenäus um 180 nach Christus, da weist darauf hin, dass es schon Streitigkeiten gegeben hat, welche Zahl wahr sein soll, 666 oder 616. Ja? Und seitdem gibt es quasi diese Thesen. Also es gibt sogar Forscher, die ernsthaft meinen, vielleicht wäre ursprünglich 616 gemeint und daraus wurde dann 666. Was auch immer. Wichtig ist nun, dass wir halt ein Zahlenspiel haben, nämlich wir haben die Zahl des Tieres, das griechisch Tier, Terion, Nominativ Singular, ist jetzt, wenn man es ins Hebräische umschreibt, ist es wirklich etwas unglücklich, weil es jetzt da nicht genau gesehen werden kann im Hebräischen. Wenn man also die hebräischen Zahlbuchstaben nimmt, kommt tatsächlich für den Namen Tier, also wie es da wortwörtlich auch steht, die Zahl des Tieres, ja, ist 666. Wenn man jetzt tatsächlich das Griechische nimmt und das in der hebräischen Transkription, kommen wir auf 666. Wenn wir tatsächlich sogar Tier, wiederum griechisch nehmen, Tier Terio, exakt wie es dort steht, also im Genitiv, nicht der Nominativ, der Genitiv, so Teriu, dann, das wiederum im Hebräischen, dann kommt die Zahl 616 dabei heraus. Also in beiden Fällen kommt auf jeden Fall das Tier, also schon der Name des Tieres, buchstäblich, hat schon die Zahl 666 in der hebräischen Transkription. Damit ist auch eine Andeutung gegeben, wie man hier weiter forschen könnte. Die nächste Version ist dann, und das ist eigentlich gängig in der kritischen Forschung, dass man die Zahl 666 mit Nero in Verbindung bringt, vor allem wegen dieser großen Idee vom Nero Redivivus, ein ganz wichtiges Motiv, das ich leider jetzt hier nicht umfassend behandeln kann. Wir haben auf jeden Fall zwei unterschiedliche Namensschreibungen. Wir haben Kaiser Nero im Griechischen. Die griechische Schreibweise ist Neron, Kaisar. Das ist zum Beispiel typische Münze. Leider kann man es jetzt nicht so schön sehen, aber hier haben wir eben genau das. Neron, Kaisar, eine Münze. Wir haben auch eine lateinische Namensschreibung. Nero, Caesar. Nero, ja, eine römische Münze. Also wir haben beide Schreibweisen. Das Interessante ist, nun wieder kehren wir da hier zurück, haben wir die griechische Weise. Neron, mit einem N, also Neron, Kaisar, im hebräischen Transkription, die tatsächlich auch vorliegt. Wir haben also aus Qumran haben wir so einen Text, wo tatsächlich auch Neron Kaisar auch so vorgefunden ist. Dann ergibt das tatsächlich die Zahl 666. Wenn wir die lateinische Version nehmen mit Nero Caesar, also ohne N, ja, dann kommen wir auf 616. Mit anderen Worten, es ist im Grunde exakt das, was dort auch gesagt wird. Die Zahl des Tieres, also 666, nicht, ist tatsächlich die Zahl eines Menschen, nämlich wiederum 666. Und das eine bestätigt sozusagen das andere. Es gibt sogar eine Gegenprobe sozusagen, dass es auch wirklich so zu berechnen ist. Und sowohl funktioniert das eben mit der Zahl 666 als auch noch mit der Zahl 616. Ich kenne keine andere Namensgebung, die in dieser Form tatsächlich auch so funktioniert. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr beeindruckend, vor allem natürlich auch in Kombination mit dieser gesamten Idee vom Nero Redivivus. Das heißt also, es geht um die Gedanken, nicht Nero ist nicht gestorben, sondern er ist geflohen in den Osten hinein und er wird später wiederkommen als Gewaltherrscher. Und höchst interessant, er wird dann Babylon, Rom zerstören. Das ist die allgemeine Vorstellung gewesen. Man hat also immer erwartet, dass der Nero wiederkommt. Und diese Vorstellung nennt man eben diesen Mythos vom Nero Redivivus. Und das ist eines der Schlüsselmotive, mit denen man sehr gerne, oder in der kritischen Forschung zumindest, sehr gerne das anwendet auf Offenbarung 13 als auch auf Offenbarung 17. Hier hätten wir auf jeden Fall einen weiteren Hinweis auch darauf, dass es hier tatsächlich um einen Menschen geht. Ja? Also keine Macht und keine Institution, tatsächlich um eine Person, einen Gewaltherrscher, der in der Funktion, in dieser Gestalt des zu erwartenden Nero oder Redivivus, der tatsächlich in der Zeit dort erwartet worden ist, dass er so auftreten wird. In anderen Worten, die Apokalypse schließt sich in diesem Erwartungshorizont tatsächlich des ersten Jahrhunderts an und macht daraus sozusagen eine eigene Kulisse. Ja, baut daraus eben ein eigenes Endzeitszenario. Aber das Grundmotiv ist etwas, was vorgelegen hat und daran kann er anknüpfen. Und dazu gehört eben diese Erwartung von einem. Ja, das lasse ich auch aus. Ich komme gleich zum zweiten Tier. Das zweite Tier ist nun sehr interessant. Das zweite Tier wird tatsächlich als falscher Prophet identifiziert. In der Bibel, später in 1613, 1920, wird das zweite Tier als ein falscher Prophet gekennzeichnet. Das ist sehr, sehr interessant, dass nun der Begriff des Propheten vorkommt. Und was ich schon gesagt habe, ist auch eine individuelle Person. Das wird durch diesen Sprachwechsel mit den Maskulinpronomen eigentlich recht deutlich. Es ähnelt dem Lamm, redet aber wie ein Drache, handelt im Dienst des ersten Tieres, zeichnet sich als Wundertäter aus, erlässt Dekrete und er sucht aber keine Anbetung für sich, sondern eben er forciert die Anbetung des ersten Tieres, beziehungsweise kommt das mit dem Bild des Tieres zur Sprache. So, wichtig nun ist, was ist dieses Tier? Meine Empfehlung, und das habe ich dann recht umfassend eben halt in diesem einen Monographie behandelt, ist allein schon, wenn man den Namen Prophetes nimmt und das nicht gleich mit dem jüdischen Hintergrund in Verbindung bringt. Ja, im jüdischen Kontext, Altes Testament, haben wir Propheten als tatsächliche Propheten. Ein hellenistisch, griechisch, römisch geprägter Mensch, in Kleinasien vor allem, würde, wenn er den Namen Prophetes hört, nicht an einen beauftragten, vom Geist inspirierten Propheten erstmal denken, sondern an einen Amtsträger im Orakelwesen. Das ist nämlich der Terminus technicus für den Propheten, das ist ein Orakelpriester, ja, der am Orakel für eine gewisse Zeit tätig ist, wie ein Beamter. So, und der vollzieht dann dort am Orakel dort eine Handlung und die wurden Propheten genannt. Im Übrigen, wenn ihr alle Texte nehmt, wo vom falschen Propheten die Rede ist, das gibt nicht viele, also jetzt von einem Propheten allgemein, ist jetzt im Neuen Testament zum Beispiel an ein, zwei Stellen die Rede, dort ist es immer auch eine Einzelperson, nie an eine Macht gedacht, nicht? Und der Prophet, also als falscher Prophet oder als Lügenprophet bezeichnet, wie sie zum Beispiel in Apostelgeschichte vorkommt, ist eng verbunden mit einem Magier, also der magische Handlungen vollzieht. Nicht? Das ist also auch ein weiterer Aspekt, der dort hineinkommt. Auf jeden Fall, wer sowas liest, der denkt in der Tat erstmal an einen Einzelperson, der möglicherweise eben in diesem Orakelkontext agiert, als Amtsträger, möglicherweise sogar mit magischen Verbindungen, die dort auch noch eine Rolle spielen. Das wäre also der Horizont, der dort dann eine Rolle spielt. Und in der Tat, wenn wir uns das mal genau anschauen, woher das Tier kommt, aus der Erde aufsteigt, dann ist es wirklich höchst interessant zu sehen, dass Orakelorte in der Regel unterirdisch sind. Ja, das ist der beliebte Ort für Orakelorte in Höhlen, in unterirdischen Bereichen. Magier und Orakelpropheten waren ebenfalls unter der Erde. Eurakles zum Beispiel erzählt in Lukian über seine Begegnung mit einem ägyptischen Weisen, Magier Pankrates, von dem man sagte, er habe ganze 23 Jahre unter der Erde gelebt und sei während dieser Zeit von der Isis selbst in der Magie unterrichtet worden. Ja, also das ist auch ein typisches Bild. Die Erde gehört der Orakeltätigkeit. Das ist ein weiterer Gedanke, ganz wichtig vor allem ist, dieser Orakel in Klaros, man muss sich mal vergegenwärtigen, dass gerade in Kleinasien, also gerade dort, wo die Apokalypse adressiert ist, Kleinasien, eines der Zentren war für Orakeltätigkeiten. Delphi hat seine Blüte schon längst hinter sich. Delphi war nicht mehr das zentrale Ort, das berühmte Delphi in Griechenland. Vielmehr war es Kleinasien mit den zwei Zentren, vor allem einmal eben halt den Klaros. Das war eines der zentralen Orte, wo tatsächlich so Orakel stattgefunden haben. Und ja, das ist eines dieser Hinweise. Ich werde noch, genau, das ist dann hier. Wir haben hier da bei den Orakeln, ist, also hier ist Patmos, nicht? Und da ist Klaros und da ist Didyma. Und hier ist Ephesus. Und dann geht es zu Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamon, Laodicea, das ist Philadelphia. Seht ihr? Das ist alles die Gegend. Und hier ist also Didyma, das ist der eine Orakelzentrum und das ist Klaros, das andere Orakelzentrum. Also das ist der Ort, wo mittendrin solche Orakeltätigkeiten stattgefunden haben. Ein Orakelort, das ist dieser Orakel von Klaros, leider nur noch in Bruchstücken enthalten. Und da unten, das heißt unter der Erde, ja, da waren diese Orakeldinger, man kann das nochmal schöner sehen, hier ist so eine Gewölbung, da geht man also rein, in dem dort also diese Orakeltätigkeiten stattgefunden haben, also eben unter der Erde, das sind so ein paar Beispiele. Orakel von Didyma, es ist ein unglaublich prächtiger Ort, das sind noch ein paar Tempelreste hier in der Mitte, da ist also das ist unglaublich, wie groß, umfassend die Mauern waren, da ist also in der Mitte dann dieses Orakelzentrum gewesen. Und wichtig ist vor allem diese Treppengemäuer. Man geht da so von durch so Höhleneingänge sozusagen in das Zentrum hinein. Und da seht ihr diese riesen Treppengebilde, Architektur. Hier ist also diese Orakeltätigkeit. Und das Interessante ist, dass diese Riesengeteppe als Anabasis bezeichnet wird, Aufstieg. Und das ist genau das Wort, was dort vorkommt in Apokalypse 13, 2 nicht. Er steigt aus der Erde hervor. Anabaino, das ist das Hebräische, das Verb, was dort vorkommt. Das ist interessant, weil hier genau diese Treppen als Aufstieg bezeichnet wird. Ein Orakel zu Klaros, ganz klassisch. Ein Orakelprophet als Adressat eines klassischen Apollon-Orakels, das ihm versicherte, wenn der Gott dich mit seiner Stimme inspiriert, sagst du Göttliches und du selbst hörst göttlichen Auftrag. Das ist im Grunde mehr oder weniger das, was wir haben, wenn also in Offenbarung 13 Rede davon ist, das zweite Tier redet wie ein Drache. Ja. Es ist übrigens kein Zufall, aber das kann ich jetzt nicht im Umfassenden behandeln, dass, jetzt werde ich wieder schnell, ne? Offenbarung 12 viele Aspekte zu Apollo hat. Das ist eine neue Baustelle. Also diese Anspielungen der Drache, im Grunde wie eine Art Apollo, das ist umfassend behandelt worden in der Forschung. Und auf jeden Fall das zweite Tier redet eben wie ein Drache. Also er redet sozusagen in Bevollmächtigung, ja, wenn man es übertragen wollte, wie einer, der in der Vollmacht des Apollon redet. Ein weiterer Gedanke ist sehr interessant für Lukian über den Orakel von Delphi, denn auch ihre, der Vorfahren Orakel, hingen mit der Astrologie zusammen. Die Jungfrau, die zu Delphi die Prophetin macht, ist das Symbol der Jungfrau am Himmel. Und ein Drache lässt sich unter dem Dreifuß hören, weil auch unter den Gestirnen ein Drache zu sehen ist. Hier ist sogar explizit von einem Drachen die Rede, sozusagen, der die Quelle der Offenbarung ist. Ja? Er nennt ihn sogar direkt einen Drachen. Also, und das ist der Orakel Gott, nicht der da die Weisheit gibt. Ja, also hier ist nochmal die Rede von den Propheten, also dass die so als solche auch bezeichnet werden. Das muss ich jetzt nicht im Einzelnen machen. Das ist auch noch, ja, ich glaube, das überlasse ich, das überspringe ich jetzt an der Stelle. Das wäre zwar sehr interessant. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Orakelprophet schlechthin Apollo war. Ja, der übrigens in Klaros sein Zentrum hatte und auch in Didyma. Und also auf ihn gehen sozusagen die Orakel zurück. Das Interessante nun, was wir hier haben, ist Offenbarung 9, Vers 11. Da heißt es, sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Apollyon ist aber ein Wortspiel mit Apollo. Apollon Panopios, das ist eines der Begriffe von Apollon. Und Apollon Panopios, das ist im Grunde Bezeichnung für den Heuschreckenabwehrer. Apollo steht als Orakelgott auch für denjenigen Gott, der die Vollmacht, der die Macht hat über die Heuschrecken. Ja, der sie abwehren kann, aber auch bringen kann. Und es ist kein Zufall meines Erachtens, dass exakt dieses Bild in Kapitel 9, Vers 11 vorkommt, denn vielleicht kennt ihr den Zusammenhang. In Kapitel 9, in der, das ist jetzt die fünfte und sechste Posaune, dort kommt es, geht es um Heuschrecken. Ja, das ist die fünfte Posaune und da am Ende weiß es dort, dass die Heuschrecken über sich einen Engel haben und das ist der Apollo. Das ist exakt die Vorstellung, das sind die Horizonte, die wir haben aus dem ersten Jahrhundert. Also wer diese Wortspiel, das ist ein ähnliches Wortspiel übrigens, was wir ja auch mit diesem Namen haben und Zahl eines Menschen. Also wir sehen, dass da immer wieder solche gern mit den Namen auch Wortspiele vorkommen. Aber hier haben wir eine sehr schöne Anknüpfung, nicht? Sogar der Zusammenhang ist der gleiche, wo es um Heuschrecken geht. Hier haben wir so ein schönes Bild von Apollo mit seinem Bogen, das ist das klassische Bild von Apollo und eben die Heuschrecke als ein weiteres seiner Kennzeichen, die er dort hat. So, sprechende Kultbilder. Es heißt dort, dass dann dieses zweite Tier eben ein Bild macht. Und da muss man wirklich vor Augen führen und es ist tatsächlich auch so erstmal nehmen. Das Bild ist im Griechischen Eikon, das ist ein echtes Bild. Ja, also ein Götzenbild mit größter Wahrscheinlichkeit. Aber es ist ein eigenständiges Bild. Da fangen die Probleme an, wenn ich wieder auf die adventistische Auslegung kommen darf, dass man dort das Ganze eher allegorisiert, in dem Sinne, dass das Bild gar kein eigenständiges Bild mehr ist, nicht, sondern das Bild ist dann einfach nur dies, dass man sagt, wenn das protestantische Amerika ein Sonntagsgesetz erlassen wird oder sich der katholischen Kirche annähert, dann tut es damit ein Bild machen, ja, indem es quasi so agiert, wie dann die katholische Kirche in der Zusammenführung von Staat und Kirche. Aber das ist noch kein eigenständiges Bild. Das ist nicht das, was dort in diesem Text behandelt wird. Es geht dort um ein echtes, ein Götzenbild, ja. Und dieses soll dann später reden. Es bekommt einen Geist. Hier haben wir also eine Art zweite Schöpfung, so wie im Genesis davon die Rede ist, dass Gott einen Geist gibt und dann der Mensch redet. Ja, so bekommt auch hier dieser erstmal tote Götze tatsächlich einen Geist und kann dann reden. Aber auch das ist etwas nicht Ungewöhnliches. Wir haben dazu Parallelen, dass also tatsächlich Kultbilder vor allem und Statuen reden. Lukian von Samosata ist dort ein schönes Beispiel über die Götterbilder im syrischen Hierapolis-Tempel, den er selbst besucht hat. Hier, also Hierapolis, leider kann man so schlecht halt sehen. Lukian sagt hier über die syrische Göttin, alles in diesem herrlichen Tempel, also der Tempel der syrischen Göttin, ist voll kostbarer Kunstwerke, uralter Weihgeschenke und einer Menge sehenswürdiger Sachen. Besonders haben die Marmorbilder etwas so Ehrfurchtgebietendes, dass man sie ohne Mühe für Götter halten kann. Oder vielmehr, die Götter selbst zeigen sich hier auf eine sonderbare Art gegenwärtig, dergestalt, dass die Bilder nicht selten schwitzen, in Bewegung kommen und auf einmal zu Orakeln anfangen. Ja, es gibt viele Leute, welche bezeugen, dass sie öfters noch laute Töne und Stimmen im Tempel gehört hätten, nachdem er schon zugeschlossen gewesen und also niemand mehr drin sein konnte. Und wir haben sogar Rituale von Bilderbelebungen, gerade im ägyptischen Kontext, das ist sehr, sehr bekannt, dieser Gedanke, wir haben das in einem Zauberpapyrus, ist das auch aufgenommen, durch eine bestimmte Beschwörungsformel, dann kann man Bilder sozusagen beleben und der wird sogar mit einem Geist beschrieben, nicht, dass man also, dass der Magier, in diesem Fall tatsächlich ein Magier, diesem Bild, in dem er sie beschwört, auch einem Geist verleiht, sodass dann dieses Bild dann tatsächlich anfangen kann zu reden. Das sind alles Bilder, die wir tatsächlich in Referenz sehen können zu Offenbarung 13. Ich komme gleich zum nächsten Punkt, das sind nur so Schlaglichter, damit auch deutlich wird, dass all diese Bilder tatsächlich nicht so unbekannt sind und dass sie nicht verschlossen sind und erst wir erschließen jetzt und dekodieren etwas. Vielmehr ist es eher so, dass die sehr viel damit anfangen konnten, meines Erachtens mit diesen Texten. Nur, dass wir es vergessen haben, weil zum Beispiel eben halt solche Orakeltätigkeiten völlig in Vergessenheit geraten worden sind und weil wir einfach mit Kultbildern und so weiter einfach nichts mehr anfangen können. Also brauchen wir eine neue Auslegung und dann wird halt irgendwas dann versucht, dort nochmal zu sehen. Das Malzeichen. Das Malzeichen Charagma meint eigentlich wortwörtlich ein Stempel, ein Stigma oder eine Münzprägung. Charagma ist das eingravierte oder geätzte, gebrannte, geschriebene Zeichen oder Malzeichen. Das Wort bedeutet vor allem den aufgedrückten bzw. eingeprägten Stempel, zum Beispiel von Brennstempel zur Zeichnung von Kamelen, häufig als amtlicher Stempel auf Schriftstücken, zum Beispiel auf beglaubigten Abschriften und so weiter. Und deshalb gibt es auch so zwei große Theorien, jetzt in der kritischen Forschung. Einmal als das Charagma, also das Malzeichen, mit Münzprägung zusammenhängt oder als Randzeichen, als ein Stigma. Und darauf will ich hinaus. Es ist sehr interessant, zum Beispiel im dritten Makkabäerbuch, also eine frühjüdische Schrift aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, berichtet von einem Zwang zur kultischen Stigmation im dritten Jahrhundert vor Christus durch Ptolemaios dem IV. Philopator in Alexandrien gegen die Juden, die im Rahmen einer Volkszählung zur Signierung Charasau, ja, das ist das Wortstamm von Charagma, mit dem Dionysos-Zeichen verpflichtet wurden. Ptolemaios ließ eine Stele am Turm des Palastes errichten und eine Schrift einmeißeln. Niemand von denen, die nicht opfern, dürfte in ihr Heiligtümer hineingehen. Alle Juden müssten zur Volkszählung und Sklavenstand getrieben, die Widerspenstigen aber mit Gewalt herbeigeführt ums Leben gebracht werden. Und die Erfassten müssten auch durch Feuer mit dem Abzeichen des Dionysos einen Efeubleib am Leib gekennzeichnet werden. Charassestai. Falls es aber einige von ihnen vorziehen, unter den in Mystirien Eingeweihten zu leben, sollen sie mit den Alexandrinern gleichberechtigte Bürger sein. In anderen Worten, hier wird ein Erlass gegeben, nicht? Entweder ihr nehmt das Zeichen an und nehmt teil an Dionysos-Kult oder ihr werdet umgebracht. Ja? Also natürlich ist das eine große Frage, ob das jetzt historisch ist, dieser Bericht, darüber streiten die Forscher. Aber wir haben hier ein ähnliches Szenario, was schon gleichsam im Judentum auf jeden Fall als Problem war oder erkannt worden ist und hier sich verschriftet. Wir haben kultische Stigmatisierungen, die also vor allem in Ägypten sehr beliebt gewesen sind, ganz besonders das Aeon-Fest in Alexandrien. Aeon-Götterbilder mit Kreuzzeichen an Stirn, Händen und Knien. Dieser Aeon ist übrigens sehr, sehr interessant. Das ist nämlich nicht irgendein. Das hat viele Ähnlichkeiten auch zum Christentum, dieser Aeon. Der wurde nämlich im Winter, zur Neujahrswende, Jahreswende dann gefeiert. Und es ist eigentlich ein Kind. Und dieser Aeon, das ist der Gott der Äonen, also der Zeiten. Ja? Und dieses Wort Aeon ist auch ein Wort, was aber auch in der Apokalypse vorkommt, von der also dann über die Zeiten regiert, Alpha und Omega quasi umschreibt. Da gibt es also tatsächlich interessante Beziehungen zum dem, der war, der ist und der kommen soll. Das ist diese Formulierung, taucht tatsächlich auch in diesem Aeon-Fest auch auf. Und dieses in diesem Aeon-Fest, also dieses Götterbild, hat also Kreuzzeichen an Stirn, Händen und Knien. Und das Interessante ist nur, es gibt Marmorporträts von ägyptischen Isis-Priestern mit einem markanten Kreuzzeichen auf der Stirn. Das ist hier zum Beispiel da richtig schön zu bezeichnen. Da ist es nicht so schön. Hier, wo haben wir? Da ist es an der Stelle. Und genau, hier nochmal. Aber ich glaube, das ist das Schönste hier, wo man das so richtig schön sehen kann. Man spekuliert ein bisschen darüber, was das für ein Zeichen ist. Die größte Wahrscheinlichkeit ist es in der Tat, dass man sich durch dieses Zeichen sozusagen geweiht hat als Priester diesem Kult und da in diesem Fall also sich auszeichnet als Isis-Priester. Das ist also dieser eine Gedanke, also so eine Art Kultbezug, dass man sich kenntlich macht durch das Zeichen, dass man zu einem Herrscherkult oder einem anderen Kult gehört, ist also etwas auch sehr Bekanntes. Sehr schön kann man das hier bei Lukian von Samostata wieder lesen über die religiöse Stigmatisierung zu Ehren der Göttin Atargatis. Da heißt es ist allgemeiner Gebrauch zu Hierapolis, sich den Göttern zu Ehren zu punktieren. Die einen auf die Hände, die andere im Nacken. Und daher kommt es, dass alle Assyrier auf diese Art gezeichnet sind. Wir haben hier so ähnlich, tatsächlich fast ein ähnliches Bild, nicht? Einmal auf, in der Hand und in diesem Fall Nacken. In Offenbarung haben wir die Stirn, wo also Menschen, die also Kultanhänger sind, als solche sich ausweisen und als Kultdiener zum Ausdruck gebracht werden oder so gekennzeichnet werden. Ja, das sollte erstmal reichen, um einfach so einen Eindruck zu bekommen, dass also die zentralsten Worte, also Bild des Tieres, Malzeichen des Tieres, alles im Grunde zusammenhängen mit diesem Art eines neuen Herrschers, eines Gewaltherrschers, der hier offensichtlich auftritt und dessen Auftreten unterstützt wird von diesem zweiten Orakelpriester, könnte man sagen, nicht, der dazu dient, Propaganda zu machen für dieses Erste, für diesen Gewaltherrscher, der da kommen soll. Und das tut er, indem er nun seine Orakeltätigkeit, auch seine magischen Tätigkeiten in den Dienst stellt, um die Menschen davon zu überzeugen, letztlich aber auch mit Gewalt, letztlich davon zu überzeugen, dass sie nun tatsächlich diesen Gewaltherrscher anbeten sollen. Das ist ungefähr so im Groben eigentlich das Szenario, was wir hier haben. Und dieses ganze Szenario, das kann ich noch ganz kurz darauf hinweisen, wäre also als Parallele gedacht zur Anbetung natürlich im himmlischen Gottesdienst. Wir haben also zwei unterschiedliche Anbetungsformen, einmal im himmlischen Kontext und einmal eben die geforderte Anbetung, die in Kapitel 13 beschrieben wird. Das sollte erstmal zu Kapitel 13 gehören. Ich springe jetzt gleich rüber zu Kapitel 17, um euch einen Gesamthorizont jetzt zu bieten. Und im wahrsten Sinne des Wortes muss ich springen. Ich muss nämlich runtergehen und die neue Präsentation aufmachen. Genau. Hier werde ich euch nicht mehr sehr detailliert alles zeigen können, einfach weil jetzt die Zeit vorangeschritten ist. Was ich sonst auch immer gern mache, ist, es gibt auch zu Apokalypse 17 genauso wiederum Parallelen zu diesem Bild einer Frau, die auf sieben Bergen sitzt. Da gibt es eine ganz, ganz interessante, also wir kennen das Bild nicht, an vielen Wassern sitzt, aber auf diesem Tier mit lästerlichen Namen und die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Nicht? Das ist also das zentrale Bild aus Offenbarung 17 und ich verweise nur ganz kurz darauf, ohne es im Näheren zu behandeln, nämlich zur Zeit Vespasians haben wir also eine Münzprägung, die sehr interessant ist, von der Dea Roma, ja, also die Rom versinnbildlicht. Und dieses Bild sieht also so aus, das ist also unter Vespasian, da haben wir die Frau und wenn man es mal ganz genau nimmt, da seht ihr, also das sind die sieben Berge, auf denen diese Frau sitzt, das sind also die sieben Berge, das habe ich genannt. Wir haben hier sogar den Fluss, das wird hier beschrieben durch den Flussgott Tiber, an dem sitzt sie ja auch, das habe ich auch schon genannt. Wir haben hier das mit den Wölfen. Das ist also die zwei, also auch da haben wir dieses Tierelement sogar mit Romulus und Remus und Wölfin Lupa, damit haben wir noch ein Wortspiel, nämlich Wölfin meint Lupa, aber Lupa meint auch Dirne. Komm, ich will dir zeigen, das Gericht über die große Dirne, das also auch noch da mit hineinschwingt. Schließlich sogar hier haben wir dieses kleine Schwert als Symbol der Stärke Roms und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Also eine ganze Menge an Parallelen, auch Roma ist sehr interessant, das ist nochmal hervorgehoben, das ist ja die Dea Roma und da steht es und auf ihrer Stirn war geschrieben, mein Name, ein großes Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Es ist sehr interessant, dass wir hier so eine Art Wortspiel haben mit Roma und Amor, ja. Was übrigens wiederum auf einem Graffiti in Pompeji auch gefunden worden ist. Also das ist jetzt nicht erfunden oder so, das kennt man. Also das Wortspiel, nicht? Da seht ihr Rom und ja, Liebe, Dirne, da kommt das hinein. Ja, das sind noch andere Beispiele. Das lasse ich jetzt auch aus. Das sind jetzt die unterschiedlichen Ansätze, wie man jetzt sozusagen die Könige oder die Kaiser zuordnen kann mit den Offenbarung 7, das lasse ich jetzt wirklich aus, lasst euch da nicht verwirren, ich komme gleich zu meiner Schlussfolie, nämlich die Zuordnung von Häuptern und Tieren und alles Mögliche und ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft, um eine Gesamtperspektive zu bekommen. Schlüssel des Ganzen ist die Identität zwischen dem Tier, dem ersten Tier, das Tier aus Offenbarung 13, das Meertier, mit dem Tier aus Offenbarung 17. Da gibt es viele Indikatoren. Ich nenne nur meines Erachtens eines der wichtigsten oder hilfreichsten Hinweise darauf. Das ist der Hinweis in Kapitel 19, Vers 19 und 20, wo diese zwei Tiere tatsächlich meines Erachtens auch identifiziert werden. Wenn ihr dort das nachschlagt, werdet ihr sehen, in Kapitel 19, Vers 19 heißt es: Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihr Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte. Was wir hier haben, ist einmal in Vers 19 die Kombination von Tier, von Königen, die dann gegen Jesus ankämpfen. Das ist das Thema meines Erachtens aus Kapitel 17, ja, wo das Tier und die Könige sich auch versammeln, um auch gegen das Lamm zu kämpfen. Kapitel 17, Vers 15, 14, 15 und folgende. Und im nächsten Vers, das gleiche Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet. Hier wird das Tier in Verbindung gebracht mit dem zweiten Tier, also der falsche Prophet. Ja, das eine Mal also blickt dieser Vers auf Kapitel 17, das andere Mal auf Kapitel 13. Wenn also es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen beiden Tieren und es auch das Tier, das war und nicht ist und wieder sein wird, entspricht dem Motiv der tödlichen Wunde. Ja, das Tier in Offenbarung 13, das eine tödliche Wunde erhält und dann aber wieder stark wird, auch da ist ja diese Parallele da. Wenn wir also das als Identität nehmen, das achte ist also das Tier und dieses Tier ist eben das Tier aus Apokalypse 13, das dazu dient, zur Vernichtung Babylons durch Tier und Könige in einer Stunde. Das ist dann dieses zentrale Element und das offensichtlich passiert in Harmageddon bei der Versammlung von Tier und Falschprophet zur Zerstörung Babylons. Das ist das Thema von Kapitel 16, 12 bis 16, nicht? Und das nochmal in Kapitel 19 aufgegriffen wird. Also, das wäre der Schlüssel, das ist die achte Phase, wo das Tier aufkommt. Und dann wird es ja auch deutlich gesagt, dass Funktion, wenn das Tier als achtes kommt, ist, um gegen Babylon zu kämpfen, also um sie zu zerstören, um dann natürlich auch dann gegen Christus am Ende, gegen den Parousie-Christus zu kämpfen. Das Interessante ist nun, dass die Aktion des ersten Tieres, ja, wie wir ja gesehen haben, Kapitel 13, das haben wir hier, 42 Monate oder 1260 Tage lang passieren wird. Und wenn wir jetzt diese Zeiten parallel setzen mit den anderen, haben wir tatsächlich immer zur gleichen Zeit diese Ereignisse. Also einmal die zwei Zeugen, die Frau in der Wüste, das erste Tier und das zweite Tier, das 42 Monate wirken, beziehungsweise alles in dieser achten Phase, auch eben das, was in Kapitel 17 beschrieben wird. Und dann wird es noch eine Art zurückrechnen, wenn also die achte Phase die Zeit ist des Kapitel 13 nicht, dann haben wir eine kurze Zeit davor, wo also ein Kaiser, ein König, wer auch immer auftreten soll, für eine kurze Zeit und dafür einer ist, das ist die Gegenwart des Verfassers, davor sind fünf gefallen. Wer auch immer diese fünf gewesen sind, nicht, da kann man jetzt rumspekulieren, eigentlich geht es da gar nicht drum, sondern es ist so eine Art Grundmuster, fünf sind weg, also eine ganze Zeitspanne ist schon hinter uns. Der Autor versetzt sich in der unmittelbaren Nähe der Zeit und das entspricht genau der kurzen Zeit. Nicht? Also das entspricht das, was er selber in Kapitel 1 gesagt hat, nicht? Die Zeit ist nahe. Tatsächlich erwartet er nur noch einen einzelnen Kaiser, König, Herrscher und danach soll jetzt dann aufkommen das Tier aus Offenbarung 13. Deshalb meine ich auch, dass das Tier aus Offenbarung 13 nicht eine Gegenwart das Phänomen ist, also keine Kritik an das Römische Reich. Das ist im Grunde die klassische Auslegung jetzt in der kritischen Forschung. Nicht? Kapitel 13 wäre so ein Spiegelbild der Gegenwart, ein überzeichnetes Spiegelbild der Gegenwart auf das Römische Reich hin und das würde er kritisieren. Da bin ich an der Stelle auch, entferne ich mich von der kritischen Forschung, sondern vielmehr erwartet der Autor in unmittelbaren Nähe der Zeit eben das Kommen eines, ja, man könnte auch sagen, Nero Redivivus, der dann unter anderem Babylon vernichten wird, aber auch natürlich eine Gewaltherrschaft ins Leben ruft durch die Hilfe des zweiten Tieres und der dann propagandistisch agiert und letztlich wird dem ein Ende gesetzt durch das Kommen Jesu. So, wir hätten also hier diese Gesamtszenerie von der Gegenwart des Autors bis dem, was er noch kurz erwartet und dann, was der Höhepunkt ist, nämlich dann die unmittelbare Nähe, die eintreffen soll durch die beiden Gewaltherrscher. Ja, das scheint mir jetzt ungefähr so der Großhorizont. Spannend ist es deshalb, weil durch dieses Modell sozusagen das Modell immer anschlussfähig wird für eine neue Generation. Weil jede Generation sozusagen dann sich versetzen kann, es ist nur noch eine kurze Zeit, ja. Also es öffnet immer die Perspektive in die Zukunft hin. Und tatsächlich ist es dann so, dass auch die frühesten Rezeptionen der Apokalypse, Kapitel 13 und auch Kapitel 17, exakt so eine Erwartung gespiegelt haben. Interessant ist, dass die alle früheren Rezeptionen von Offenbarung 13 und 17 immer davon ausgehen, dass die Tiere eine einzelne Macht sind, ein Herrscher. Diese Vorstellung von einer Institution, einer Macht, die dann tausende von Jahren oder über 1000 Jahre dann agiert, das ist erst später. Nachdem sich die Zeit immer mehr zerdehnt und man eine Brücke schaffen musste von der Entstehung der Apokalypse zu der jeweils eigenen Gegenwart, zerdehnte sich die Zeit und dann hat man daraus eben letztlich eine Jahr-Tag-Prophetie gemacht und dann eine Institution. Die frühesten Interpretationen, Askenso Jesaja zum Beispiel, die gehen davon aus, dass das wirklich ein einzelner Herrscher ist, der dort dann auftritt und der tatsächlich in unmittelbarer Nähe dann auch auftreten wird. Also auch die Rezeptionsgeschichte spiegelt im Grunde mehr oder weniger dieses Bild wieder, was ich hier jetzt euch einfach mal so kreiert habe. Das wäre so eine Vorstellung oder ein Vorschlag, dieses gesamte Szenario irgendwie zusammenzufassen und Offenbarung 13 und 17 irgendwie zusammen zu sehen und daraus einen Horizont zu entwickeln. Ich hoffe, dass jetzt am Ende es doch nicht wieder zu schnell geworden ist. Ich mache jetzt einfach mal Pause oder Schluss, damit wir jetzt auch noch zu einer Fragestunde kommen können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.